Dieser Podcast wird dir präsentiert von Stage Dive Records, dein Tonstudio am Bodensee. www.stagedive-records.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Schaffhausen, Kriens, Lugano, Sion oder Wiel sind nur einige seiner Trainerstationen in der Schweiz. Außerdem sammelte er spannende Auslandserfahrung in Tunesien, Frankreich, Österreich und Deutschland. Beim TSV 1860 München war er in 2023 zuletzt Cheftrainer in der dritten Liga. Er kommt auf fast 600 Spiele als Coach, knapp 100 davon auf allerhöchstem nationalen Niveau. Als Co-Trainer wurde er Schweizer Meister und Cupsieger mit den Grasshoppers und stieg als Cheftrainer mit dem SC Kriens in die Challenge League auf. Und der Ex-Profi absolvierte rund 300 Spiele auf höchstem Niveau in der Schweiz. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen an Pro-License-Inhaber Maurizio Jacobacci. Hallo!
Servus! Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Münchner Servus im Kopf.
Hast du das noch von deiner letzten Station? Ja, Servus, ja, Sali. Also, ja, hast ein bisschen bayerisch auch gelernt in der Zeit, außer Servus. Kannst du noch was anderes?
Nein, das schon nicht. Nein. Da habe ich mich voll auf das hochdeutsche Schulhochdeutsche befasst und konzentriert.
Aber das war wichtig, ne, dass man die Spieler mit Servus begrüßt und mit Servus auch nach Hause schickt, gell? Das, Servus geht für beides.
Ja, es geht für beides, ja. Das ist so, ja.
Ja, wunderbar. Schön, dass du dabei bist. Und ich habe ziemlich viel von dir aus deiner Vita vorgelesen, was du alles schon Beeindruckendes erreicht hast. Deshalb gleich eine ganz harte Frage zum Einstieg. Was würdest du als die schönste Zeit in deiner Trainerkarriere bezeichnen?
Ja, ich habe natürlich schon verschiedene schöne Zeiten gehabt, wobei ich muss ehrlich sagen, dass der FC Schaffhausen das Hitchcock-Finale gegen den Mitkonkurrenten IF Juventus, als wir in der ersten Liga Promotion waren und es umging, aufzusteigen in die Challenge League wieder. Das war das letzte Spiel bei uns zu Hause in Schaffhausen auf der Breite, der alte, ehrwürdige Stadion. Und das war schon ein Hitchcock-Finale. Das Stadion war voll und wir waren 1-0 in Führung, bekamen das 1-1 in der zweiten Hälfte. Und dann in der 93. Spielminute, also es war praktisch der letzte Angriff, den wir hatten, auf einen Freistoß kam der Ball noch einmal in die Mitte und wir konnten durch Rossini dann das 2-1 erzielen und kamen so eben als neuer Erstliga-Promotionsmeister zum Handkuss und konnten eben diesen Aufstieg uns erarbeiten und erspielen. Und das war schon eine ganz große emotionale Sache.
Wie warst du da als Trainer während dieser 90 plus x Minuten?
Ja, ich war da schon noch emotionaler, als ich es heute bin. Ich habe natürlich auch an Erfahrung weiterhin gesammelt. Und ich bin auch älter geworden und von daher auch ein wenig ruhiger jetzt auf der Bank, als ich es vorher war. Ich bin schon ein leidenschaftlicher, emotionaler, akribischer Trainer und von daher an der Linie natürlich an der Seitenlinie schon sehr emotional.
Heißt, was würdest du heute bei so einem Spiel nicht mehr machen, was du vielleicht da an der Seitenlinie getan hast?
Ja, vielleicht das ein oder andere Mal weniger reinrufen. Und den Spielen noch mehr ein wenig Freiraum lassen. Wobei, wie gesagt, es kann auch helfen, Sachen zu antizipieren, damit wir dann nicht in Schwierigkeiten geraten. Aber trotz allem ist es auch wichtig, den Spielen gewisse Freiräume zu lassen, damit sie eben selber auf gewisse Dinge aufmerksam werden.
Das ist ja immer ja so eine Gratwanderung. Wenn die Spieler dich hören, also gehen wir mal nicht davon aus, in einem 80.000 zuschauervollen Stadion, dass da der Spieler was hört, was der Trainer sagt. Aber gerade im Amateurbereich, hast du einen Tipp für Amateurtrainer? Wie viel sollten wir Amateurtrainer coachen und wie viel sollten wir einfach gehen lassen und dann vielleicht auf die Halbzeitpause beschränken?
Ja, schon versuchen, den Spielern diese Freiräume zu lassen, dass sie selber zu Entscheidungen fähig sind dann auch, weil wir wollen ja auch Führungsspieler haben in der Mannschaft. Und es gibt gewisse Führungsspieler, die wissen, was sie zu tun haben. Es gibt dann andere Spieler, die wollen geführt werden. Und natürlich ist es besser, wenn sie von den Spielern auf dem Platz geführt werden, als wenn jedes Mal von außen immer wieder Inputs reingerufen werden. Ganz klar.
Und wenn du Führungsspieler ansprichst, du hast mit dem einen oder anderen Spieler auch schon zusammengearbeitet, aus dem ein ganz großer wurde. An wen erinnerst du dich noch so mit am liebsten?
Ja gut, in der Zeit, wo ich bei Grasshopper Zürich Assistenztrainer war, hat es natürlich schon Chapuisat, ein Bouba Diop, ein Camara. Es hatte schon gewisse Spieler wie Haas auch, wo jung waren, aber gute Spieler schon waren. Und hat natürlich auch ein Benaglio gehabt, ein sehr junger Torhüter dazumals, war noch im Nachwuchs dabei. Aber dann, klar, hat es auch in Sion den Cunha gehabt, der sehr jung war, aber schon eine gewisse Persönlichkeit hatte, der sich dann enorm entwickelt hat unter meiner Guide und dann noch zu Red Bull Leipzig gewechselt hat im nächsten Jahr und jetzt bei Wolves spielt. Aber es hat ja auch der Nunez gehabt, bei GC zum Beispiel, als ich Assistenztrainer war bei Grasshoppers. Der war ja in der Halbzeit, das heißt nach der Vorrunde, zu uns gestoßen ist und dann eine fantastische Rückrunde gespielt hat, viele, viele Tore erzielt und vorbereitet hat. Wir wurden ja in diesem Jahr auch noch Meister dazu. Das war natürlich eine fantastische Zeit auch. Aber es hat natürlich schon ein Federico Di Marco gehabt, zum Beispiel in Sion, der bei mir eigentlich wenig gespielt hat. Der war lange Zeit verletzt, kam nicht in den Tritt. Und ich hatte einen Jani, der einfach in dieser Position dazumals einfach besser spielte. Und der Federico Di Marco war eigentlich Ersatzspieler bei mir. Und wenn ich sehe jetzt, was er heute spielt und wo er spielt und wie er spielt, auch Nationalspieler geworden ist, das ist natürlich schon beeindruckend.
Ja, sag was dazu, wie er bei Inter Milano da die linke Seite bearbeitet in einer beeindruckenden Art und Weise.
Ja, es ist einfach ein Spieler, der natürlich in diesem System, in einem 3-5-2-System zum Beispiel, natürlich noch mehr zur Geltung kommt, als wenn du eine Vierkette hast. Er ist ein Spieler gewesen, der einfach in Sion nicht so zum Tragen kam, weil er einfach die defensiven Aufgaben ein wenig vernachlässigte dazumals und er sich auf die offensiven Aspekte konzentriert und fokussiert hatte. Und ich habe sie und dann in der Halbzeit, das heißt in der Rückrunde, habe ich sie ja übernommen als U21-Trainer, habe ich dann die erste Mannschaft übernommen. Die waren am Schwanz mit 8 Punkten Rückstand vom Nicht-Abstiegsplatz. Und wir mussten absolut solider werden, keine Tore, Gegentore erhalten und aus so einer Struktur dann raus versuchen, uns dann noch zu retten. Das ist uns natürlich sehr, sehr gut gelungen. Die Mannschaft natürlich auch qualitativ sehr stark besetzt war mit Kasami, mit Cunha, mit eben Di Marco, der auch dabei war, aber auch andere Spieler. Die Mannschaft, die musste sich einfach retten und wir haben dann das wirklich zustande gebracht, dass wir uns da in dieser Saison gerettet haben, knapp um den Europacup-Plätzen vorbeigekommen sind, leider 2 Punkte gefehlt haben am Schluss. Aber es war schon eine geniale Aufholjagd unsererseits.
Und wenn wir über einen Serie A-Star schon reden mit Di Marco, muss ich dich als Italiener natürlich auch fragen. Serie A, große Liebe, oder? Auch für dich?
Ja, absolut. Klar, ich habe sie in der letzten Zeit nicht so viel verfolgen können, als ich in Deutschland war. Aber natürlich mich voll und ganz auf meine Arbeit fokussiert. Aber klar, jetzt schaue natürlich auch wieder Serie A-Spiele an. Natürlich Inter ist im Moment untouchable, weil sie spielen einfach ein sehr, sehr guten Fußball, lassen defensiv wenig bis gar nichts zu, haben einen fantastischen Torhüter in ihren Reihen mit Sommer. Und man sieht, die Serie A ist nicht so einfach. Man sieht auch Udinese, die jetzt gegen Juventus auch gewonnen hat, Napoli, die hinternach rennt, auch sehr große Mühe hat im Moment mit 2 Trainerwechsel, die sie gehabt haben, Garcia und Marzali jetzt. Aber es ist schon eine spannende Liga, wobei Wie gesagt, Deutschland hat auch eine fantastische, spannende Bundesliga. Und ja, wie gesagt, England, Spanien, Frankreich sind schon Top-Ligen.
Aber trotzdem hast du als Italiener bestimmt auch deinen Verein in der Serie A, oder?
Ja, das ist natürlich Napoli, ganz klar. Meine Eltern sind Arbeiterfamilie. Mein Vater kommt aus dieser Region, ist Campano. Und natürlich hat mir einfach gefallen, wie sie gespielt haben die letzten Jahre. Vielleicht jetzt ein weniger durchschlagskräftig, aber wie sie in den letzten Jahren performt haben, war natürlich genial und hätten in der Champions League natürlich auch vielleicht mit ein wenig mehr Glück etwas mehr rausholen können, ganz klar.
Und was hat diese Meisterschaft mit dir gemacht?
Welche?
Von Napoli letztes Jahr?
Von Napoli, ja, das wäre natürlich genial, das war fantastisch. Nach x Jahren wieder Meister zu werden, aber wie sie Meister geworden sind, das war beeindruckend. Also man kann nur ein, wie soll ich sagen, ein Befürworter sein für diesen Fußball, den sie praktiziert haben. Mit dem jetzigen Nationaltrainer natürlich, der das natürlich auf die Reihe gekriegt hat, diesen Fußball so zu spielen, wie sie ihn eben gespielt haben. Und ich hoffe mir und wünsche mir natürlich schon, dass er das auch zustande bringt mit der Nationalmannschaft.
Aber warum tut man sich im Jahr danach dann so extrem schwer? Und man weiß ja eben noch lange nicht, ob man sich als Napoli wieder für den internationalen Wettbewerb qualifizieren kann.
Ja, das sieht man eben, wie wichtig es ist, eben mit Kontinuität zu arbeiten, Spieler für sich weiterhin zu gewinnen, sich punktuell eben zu verstärken, um dann nicht den Fehler zu machen, wie es jetzt der Fall war mit Garcia. Er ist neu gekommen, aber hat es einfach nicht verstanden, vielleicht dieses Gefüge und wie sie auch gespielt haben, bevor er gekommen ist, weiter eben das so zu behalten und drei kleine Sachen vielleicht zu verändern, aber eben nicht allzu viel zu verändern. Wenn etwas läuft und funktioniert, wieso soll man etwas verändern, wenn es eben so dann auch funktioniert? Und ich glaube, das war vielleicht ein Fehler von Garcia, dass er eben zu viel verändern wollte. Und das gibt dann auch wieder Probleme innerhalb des Teams.
Das ist vielleicht auch ein grundsätzliches Problem, das nicht nur Berufstrainer wie du haben, sondern vielleicht auch Amateurtrainer, die vielleicht auch während des Jahres irgendwo hinwechseln zu einem neuen Verein und dann glauben, ja, weil sie vielleicht eine andere Philosophie haben, jetzt ändere ich erstmal alles. Aber das ist ja definitiv der falsche Weg, auch bis runter in die fünfte Liga in der Schweiz und die Kreisliga in Deutschland, oder?
Ja, das ist sicher kontraproduktiv. Das verstehen dann die Spieler auch nicht. Wenn etwas eben einigermaßen gut funktioniert, wieso soll man das nicht aufrechterhalten und sich dann eben in zwei, drei gewissen Dingen vielleicht ein wenig verändern, aber eben nicht zu viel, zu stark verändern. Das macht eigentlich keinen Sinn. Aber Menschen, je nachdem, wir sind auch individuell auch ich-bezogen, Egoisten zum Teil. Und das ist im Mannschaftssport sowieso nicht positiv. Man sollte schon das Team im Auge behalten und versuchen, sich auch vielleicht anzupassen, wo man hinkommt und versuchen eben, sich dann auch da einzufügen, um nicht zu viel zu verändern.
Und um das Thema Serie A und Napoli abzuschließen, wäre eigentlich eher eine Frage für ganz hinten, fürs Ende des Interviews gewesen, was so dein Traum wäre, aber den nehme ich mal vorweg, oder? Du würdest morden dafür, einmal Napoli selbst als Coach zu trainieren in der Serie A, richtig?
Ja gut, das wäre so natürlich fantastisch in der Serie A schon zu Hause zu sein als Trainer, weil eben das hilft dir natürlich in deinem Karrierenschritt weiter. Du lernst natürlich auch wieder dazu. Du hättest auch einen eigenen Trainerstab, den du mitnehmen könntest. Das habe ich leider nie machen können in meiner Karriere, einen eigenen Trainerstab mitzunehmen, weil das ist auch enorm wichtig, dass man Mitarbeiter hat, die eben deine Philosophie und deine Arbeit auch verstehen. Und das ist enorm wichtig.
Hat er deinen Berater nicht so gut verhandelt? Oder warum durftest du nie einen Co-Trainer mitnehmen?
Ich hatte das Glück, bei zwei, drei Vereinen in Baden, in Wiel, einen Torhüter mitzunehmen. Aber das ist immer ein finanzieller Aspekt, der auch noch hinzukommt. Wobei eben es enorm wichtig wäre, einen Co-Trainer zu haben, den du eben in- und auswendig auch kennst, wie er dich auch kennt, wie du tickst und wo du dir eben alles auch erzählen kannst und gemeinsam dann gewisse Dinge dann ansprechen können und um Lösungen zu finden und auszusuchen und zu finden.
Finde ich sehr spannend, weil auch Uli Forte genau das gesagt hat, der ja selbst auch ein Abenteuer in Deutschland hatte mit der Station in Bielefeld, zweite
Bielefeld,
Liga.
ja.
Er hat auch gemeint, er würde es nicht mehr machen, ohne Co-Trainer irgendwo hinzugehen. Er musste das in Bielefeld auch machen, aber hat gesagt, das war auch einer seiner größeren Fehler. Also, wenn du das auch sagst, ist enorm wichtig, dass, ja, bei deiner nächsten Station, dass du einen Co-Trainer mitnimmst. Oder befürchtest du, das könnte auch aus finanziellen Gründen vielleicht wieder nicht möglich sein, dass man jemanden mitnehmen kann?
Ja gut, die Situation bei 1860 München war natürlich klar, dass ich natürlich über die guten Freund, der guten Freund geworden ist von mir, hat mich ins Spiel gebracht bei 1860 München und hatte auch das Glück, dass ich mit Tunesien aufgehört hatte und dann über gewisse Kanäle dann reingerutscht bin. Dann braucht es wirklich Glück und um in Deutschland arbeiten zu dürfen, braucht es einfach ein wenig Glück. Und 1860 ist natürlich eine große Hausnummer, auch wenn sie in der dritten Liga zu Hause ist. Die Strahlkraft, die dieser Verein hat, ist enorm. Leider gibt es da zwei Gremien, die finanzielle Seite und die Präsidiumsseite, die, ja, die haben nicht das Heu auf der gleichen Bühne. Und das Problem ist seit Jahren so. Und da ich eben auch von der anderen Seite, von der finanziellen Seite reingekommen bin, hatte ich da die ganze Zeit auch Gegenwind, schon von Beginn weg. Und finanziell gab es nicht eine andere Möglichkeit, als alleine zu gehen. Und das war natürlich schade. Aber wie gesagt, das ist einfach die Situation, die sich so ergeben hat. Und die musst du einfach akzeptieren, weil sonst kommst du einfach nicht.
Ja, absolut. Und den Freund, den du ansprichst, der kam also aus dem Wirtschaftssektor, hat in dem Bereich dir geholfen, da Connections zu knüpfen mit den Löwen.
Ja gut, er kam schon aus dem sportlichen Bereich. Ich habe ihn kennengelernt, weil wir hätten etwas in Frankreich miteinander machen sollen. Und das klappt am Schluss dann nicht. Und wir sind weiterhin in Kontakt geblieben. Und da er auch aus München war, hat es diese Connection, die es gegeben hat. Und so entstand dieser Kontakt. Und mit dem Gespräch mit dem Geschäftsführer Sport damals, mit dem Günter Korenzel, wo ein sehr gutes Gespräch stattgefunden hat, kam das Ganze dann ins Rollen. Und ja, die finanzielle Seite war natürlich auch ein wichtiger Bestandteil. Und mir war wichtig, in Deutschland mal Fuß zu fassen. Die dritte Liga ist eine sehr, sehr interessante Liga. Es hat renommierte Clubs in dieser Liga durch Magenta Sport, diesen Privatsender, der sehr gut aufgestellt ist, mit guten Leuten auch an der Front, ist schon etwas sehr, sehr Gutes entwickelt worden für diese dritte Liga. Und die ist absolut nicht uninteressant. Und wenn man sieht, wer da zu Hause ist, ist natürlich schon spannend. Volle Stadien, das Interesse ist da. Das ist schon eine ganz gute Liga.
Wenn man so einen neuen Job annimmt, wie du es im Februar 2023 gemacht hast bei den Münchner Löwen, bereitet man sich auch auf seine erste Ansprache vor? Wie hast du das gemacht? Das erste Mal vor der Mannschaft, was hast du gesagt? Hast du dich darauf vorbereitet? Warst du nervös?
Ja, also gewisse Nervosität ist natürlich schon da, vor allem wenn es eben um einen so Verein geht. Es ist ja nicht ein Verein, es ist schon ein sehr wichtiger Verein in Deutschland immer noch. Und klar, die erste Ansprache natürlich vor der Mannschaft ist auch enorm wichtig, dass sie sehen, was kommt da für ein Typ Trainer hinzu, wer übernimmt uns als Mannschaft und sind schon wichtige Aspekte, dann bereitet man sich schon vor. Ich kannte natürlich die Mannschaft schon von vorher. Ich habe die natürlich schon intensiv beobachtet. Es ist ja nicht so, dass man einfach da hinkommt und man weiß nichts von niemandem. Man kannte die Spieler, die Namen. Das ist auch enorm wichtig, dass man sich da auch schon vorbereitet auf diese Sachen, die Leute auch kennt, per Namen, Vornamen, Nachnamen, auch weiß, wie sie gespielt haben, an was es gelegen hat, dass die Resultate nicht da waren, obschon es eine gute Mannschaft war, dazu mal schon. Und darum ist es enorm wichtig, dass man sich da wirklich auf die Sache vorbereitet und nicht einfach so hingeht und nichts weiß von diesen Terminen.
Du hast am Anfang, ich glaube bei deiner Vorstellung war das in München, hast du gesagt, du seist ein Taktikfuchs, weil du danach gefragt wurdest, was dich so ausmacht. Jetzt sind so ehrliche Aussagen
Nicht immer gut.
entweder auf der einen Seite genial, wenn man Erfolg hat, und im Misserfolgsfall kann dir sowas um die Ohren fliegen. Würdest du nochmal so nett und höflich sein und da aus dem Nähkästchen plaudern, oder würdest du sagen, in so einem Haifischbecken, nee, verrate ich eher nichts und sag nur was Allgemeines über mich?
Ja, das ist effektiv so, da hast du recht. Das ist mir um die Ohren geflogen. Aber noch einmal, ich arbeite gerne an der Taktik. Ich versuche, meine Mannschaften taktisch sehr gut einzustellen, auch aufzubauen. Wie spielen wir hinten raus? Was wollen wir? Ich habe es nicht so gerne, wenn ich sehe, dass der Torhüter ein Abstoß einfach weit nach vorne kickt und dann gehen wir auf den zweiten Ball. Also ich versuche schon hinten rauszuspielen, den Gegner immer wieder neu zu überraschen. Das sind schon gewisse Aspekte, die enorm wichtig sind. Und die Entwicklung einer Mannschaft im offensiven Konstrukt ist nicht so einfach und es braucht auch ein wenig Zeit. Und vor allem, wenn die Mannschaft dann, wie bei mir, dann für die zweite, also für diese Saison, neu aufgestellt worden ist, mit 18 Abgängen, 14 Neuzuzügen. Das war praktisch eine neue Mannschaft, die da zusammengestellt wurde, ohne einen Sportchef. Da muss ich dann den Sportchef ersetzen, musste das dann auch noch machen dazu. Und je nach Qualität der Spieler, die man dann zur Verfügung hat, kann es eben bis zu 6 Monate dauern. Und die Mannschaft hat sich ja auch sehr gut entwickelt, auch wenn am Schluss das Effektive, das Resultat nicht immer gestimmt hat. Wir waren ja eigentlich neunmal, glaube 9 Mal waren wir im Vorsprung, das heißt 1-0 vorne, haben dann gewisse Spiele unglücklich verloren und so weiter und so fort. Aber das Resultat, also der Erfolg ist ja nicht nur das Resultat selber. Der Erfolg ist ja auch, wie entwickle ich individuell einen Spieler? Das ist ja auch wichtig. Das ist auch Erfolg. Wenn sich ein Spieler weiterentwickelt, dass er einen nächsten Schritt machen kann, vielleicht in die zweite Bundesliga und die erste Bundesliga, ist das auch Erfolg für mich. Als Trainer musst du auch den Spieler individuell verbessern, damit er einen nächsten Schritt machen kann. Und wenn sich der Spieler individuell entwickelt, entwickelt sich auch die Mannschaft automatisch und der Erfolg kommt dann auch. Und darum war es für mich eigentlich schade, dass wir dann nach 17 Spieltagen diese 2 Spiele nicht mehr zur Verfügung bekommen habe, weil ich glaube, diese 2 Spiele, die sind dann auch verloren gegangen nach meiner Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass wir diese 2 Spiele eben für uns entscheiden hätten können. Und ja, dann hätte etwas Neues wirklich wieder entwickeln können.
Und du hast angedeutet, also ist dir die Aussage tatsächlich um die Ohren geflogen mit dem Taktikfuchs? Wurde das
Ja,
mal
absolut.
kritisiert bei den Münchner Medien oder so oder intern?
Ja, München Medien, das wurde schon dann so rübergebracht, der Taktikbus ist gescheitert. Also das ist, wie gesagt, ich arbeite gerne in der Taktik auch. Es geht ja auch um Taktik, wie kann ich den Gegner da und da angreifen, was muss ich machen defensiv, um eben dem Gegner diese Offensivaktion, die sie dann versuchen umzusetzen, kaputt zu machen. Das sind schon gewisse Dinge, die musste die Mannschaft schon auf den Weg bekommen.
Absolut. Und jetzt aus journalistischer Sicht, ich bin ja nicht nur Amateurtrainer, sondern auch Journalist, da ist natürlich immer schön, so, Aussagen zu bekommen, wenn ein Trainer vorgestellt wird und er sagt was Knackiges und du hast dann als, ja, in der schreibenden Zunft hast dann vielleicht auch eine schöne Schlagzeile und nicht nur Jakobacci in München vorgestellt, was ja relativ langweilig ist, sondern wenn du noch irgendwie was Griffiges hast, was der Trainer gesagt hat, ist umso besser, ja. Also genau solche Trainer will man aus Journalistensicht ja haben, aber gibt natürlich dann auch immer die zweite Seite der Medaille, definitiv.
Ja, aber eben, man lernt ja auch dazu, ich habe da auch sicher draus gelernt. Wie gesagt, der Lerneffekt ist immer im Fußball und ob es dann im rhetorischen Bereich ist oder eben im taktisch-technischen Bereich, der Umgangston mit den Spielern und so weiter und so fort, wie ist der Umgang mit den Medien? Meine, in München ist Medienpräsenz enorm. Es gibt 6 Zeitungen da und die müssen auch schreiben und die wollen ja auch schreiben, das ist tagtäglich. Und die brauchen einfach Informationen. Und 1860 ist da schon prädestiniert, um eben viel über diesen Verein zu schreiben.
Definitiv, ja. Deine Bilanz, als du im Februar angefangen hast, bis zum Saisonende, die war positiv. Hab mal auf die Statistik geschaut. Das waren 14 Spiele, 6 gewonnen, 4 unentschieden, 4 verloren. Also 10 nicht gewonnen und 4 verloren. Am Ende Tabellenplatz 8 mit 13 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Du hast also 5 Punkte aufgeholt im Vergleich zu davor auf den Relegationsplatz. Also erfolgreicher Einstieg, kann man sagen, sodass dann auch dein Vertrag verlängert wurde. Wie lange wolltest du eigentlich in München bleiben? Was war so der Plan, der dahinter steckte?
Ja gut, der Plan war schon eben, klar, mit diesen eben 18 Abgängen, die wir hatten im Sommer. Und dazu noch der Sportchef, Geschäftsführer Sport, der dann auch weggegangen ist, standen wir natürlich schon da mit einer großen Schwierigkeit. Eins, das Budget wurde reduziert um 2 Millionen, von 6,5 auf 4,5 Millionen. Spieler sind weggegangen. Wir hatten am ersten Trainingstag hatten wir praktisch 14 Spieler zur Verfügung. Davon waren 5 Nachwuchsspieler, davon waren auch noch 3 Torhüter. Also wir mussten eigentlich eine neue Mannschaft zusammenbauen. Und neue Mannschaft zusammenbauen heißt, wer sollte das in die Hand nehmen? Und es gab den Geschäftsführer, der Pfeifler, es gab mich und es gab den Chefscout. Und wir drei haben dann eine Mannschaft versucht, so schnell wie möglich zusammenzubauen, was nicht einfach war mit der Budgetreduzierung. Und vor allem konnten wir nicht viel machen, weil kein Budget eigentlich da war. Das heißt, wir mussten tropfenweise den einen anderen Spieler immer hinzunehmen. Und das ging natürlich in die Länge. Und die Spieler, die wir hätten gerne verpflichten wollen, die standen auf der Warteliste, aber wir konnten mit ihm keinen Vertrag abschließen. Das heißt, irgendeinmal, klar, mussten sie sich dann andersweitig umsehen, um dann unterzukommen in einem anderen Verein. Und wir verloren diese Spieler, die wir eben gerne bei uns gehabt hätten. Und so mussten wir dann Step by Step die Mannschaft zusammenbauen. Und die Mannschaft zusammenbauen, Step by Step birgt natürlich Probleme. Probleme eins ist, dass sie nicht von Beginn weg bei uns sind. Zwei ist, dass sie dann je nach Situation kommen sie dann konditionell in einem total anderen Zustand. Das heißt, nicht alle waren auf dem gleichen Level konditionell. Und das ging dann bis durch die ganze Vorbereitung. Und die Vorbereitung war nicht gut. Das war nicht eine gute Vorbereitung, weil eben stückweise Spieler immer hinzugekommen sind. Dazu kam auch, dass das Budget dann zweimal erhöht wurde von 500.000. Also 1 Million kam dann dazu und wir konnten durch diese Situation dann zusätzliche Spieler dann noch holen. Und so entstand ein Team, aber das hat praktisch nie zusammengespielt und die Meisterschaft stand vor der Tür. Aber was im Nachhinein nicht gut war, ist, dass wir die ersten 2 Spiele gewonnen haben. 1 zu Hause gegen Waldhof Mannheim 2-0 und das Auswärtsspiel gegen Duisburg 3-0. Wir standen da mit 2 Spielen 6 Punkten, Torverhältnis 5 zu 0. Und alle redeten schon wieder von Aufstieg. Und ich habe immer geredet, hey, wir müssen aufpassen, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Es ist ein Übergangsjahr. Es ist eine neue Mannschaft. Nicht jeder ist auf dem gleichen Level physisch. Die Spielphilosophie annehmen, umsetzen. Das heißt, ich musste etwas aufbauen, entwickeln, festigen. Und das braucht, wie gesagt, praktisch 6 Monate. Und dann, diese 6 Monate durch, können wir dann wieder eine Analyse starten. Okay, welche Transfers waren gut? Was für Transfers waren vielleicht weniger gut? Welche Spieler oder was für Positionen müssen wir besetzen, neu besetzen, damit wir einen nächsten Schritt machen können? Und diese Weiterentwicklung hätte jetzt im Winter dann stattfinden sollen auf die Rückrunde. Und das war eigentlich mein Plan. Und der Plan war natürlich schon, etwas aufzubauen, um dann in der nächsten Saison dann wirklich ein anderes Ziel zu haben als eben einen Mittelfeldplatz. Und das war ein wenig das Konstrukt, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Ich hatte einen Vertrag über dieses Jahr hinweg und klar war mein Ziel natürlich schon, eben etwas aufzubauen und dann etwas weiterzuentwickeln.
Eben, weil wenn du sagst, 18 Abgänge, insgesamt über 30 Leute, die kommen und gehen, dann darf das Ziel ja jetzt nicht irgendwie vorne mitspielen lauten, oder? Bei so einem Umbruch. Ja. Also war das Ziel, aber bei 1860 ist es auch schwer zu sagen, schwer, ja, wir wollen irgendwie nur die Klasse halten bei so einem Verein. Da will man ja, sieht man sich ja auch eher heute als morgen in der zweiten Bundesliga oder in der ersten sogar schon.
Ja, die Erwartungshaltung ist enorm groß, bei 60 München enorm groß. Und klar, das Miteinander war für mich enorm wichtig. Wie gesagt, das Miteinander heißt für mich, wir alle, das heißt vom Trainer bis zum Platzwart, die Mannschaft, die Gremien, einfach alle, die mit dem Verein zu tun haben, wir gehen alle in die gleiche Richtung. Und wir gehen miteinander durch dick und dünn. Also das heißt auch, wenn eine schlechte Phase, und die hatten wir ja auch in dieser Vorrunde, die schlechte Phasen. Aber entscheidend ist ja, dass es ein Miteinander ist und wir wissen, das ist unser Weg und das ist der Weg, den wir gehen wollen. Durch dick und dünn, wir helfen uns gegenseitig und das ist natürlich ein großes Wort.
Dann werden wir an der Stelle im zweiten Teil weiterreden. Erste halbe Stunde ist verflogen. Deshalb schon mal ganz, ganz lieben Dank, lieber Maurizio, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. Lass uns noch einen kurzen Teaser für die zweite Folge machen. Nämlich, wir reden ja weiter über 1860 München. Und da hast du, wenn ich das richtig recherchiert habe, einen Fanliebling, einen Torwart, leider zur Nummer 2 degradieren müssen. Richtig?
Ja, das ist so, ja.
Okay, was da dahinter steckte und ob du das vielleicht jetzt anders machen würdest oder ob du es genauso wieder machen würdest, darüber reden wir im zweiten Teil. Erstmal ganz, ganz lieben Dank bis hierhin, lieber Maurizio Jacobacci. Danke.
Danke dir.
Ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Stage Dive Records, dein Tonstudio am Bodensee. www.stagedive-records.de